Gong.
Ja, willkommen zum Thomasius Club im Exil oder Asyl, überraschenderweise. Wir haben heute, wie schon gehört, 14. Juli, ob das ein Grund zum Feiern ist, darüber müssen wir reden. Wir begrüßen aber erstmal unseren heutigen Gast, der da offenbar auch einen Zweifel hat, Albrecht Betz. Und jetzt kommt der schöne Satz, über den hier immer alle lachen: Wir kennen uns schon ganz, ganz lange, aber wir kennen uns nicht, wie ganz oft bei unseren Gästen, aus Berlin, sondern aus Paris. Und da sind wir auch Nachbarn gewesen. Das heißt also, ja, im 4. Arrondissement und ich im 11. Zwischen uns wohnte nur noch Hannah Schipula. Also nur um das Niveau anzudeuten, auf dem wir uns da bewegen. Und jetzt komme ich auch zu einer ziemlichen Konstanz, vor allem wissen, was Sie tun. Und das sind immer wieder und schon lange, bevor ich Sie kennenlernte, im Zeichen von Hans Eisler, sind ja immer wieder die deutsch-französischen Beziehungen und nicht unbedingt die glitzernden und tollen, die wir natürlich auch haben können, sondern eher die Punkte, wo es weh tut. Und jetzt hatten Sie aber angekündigt, dass Sie in einem kühnen Schwung erstmal etwas sagen wollten zu Ihrem Bezug zu Leipzig, von dem wir dann auf einer eleganten Weise wieder nach Paris zurückkehren.
Ja, das will ich sehr kurz machen. Das fiel mir über Nacht ein, dass ich also mit drei wichtigen Figuren, wir wollen das ja nicht so akademisch machen, Kontakt hatte, und zwar persönlichen, außerhalb Leipzigs, die alle aus Leipzig kamen. Und zwar kann das folgendermaßen. Als Student in Frankfurt bei Adorno, das war ungefähr Mitte der 60er Jahre, habe ich so feuilletonistische Fingerübungen gemacht für die Frankfurter Rundschau, die damals noch eine etwas größere Bedeutung hatte als heute und als Konkurrenz zu der FAZ. Und deren Feuilletonchef war ein Sachse, der hieß Erich Lissner und kannte noch aus seiner Jugend den ganzen Expressionismus und so weiter. Also ein toller Typ, etwas Revier und so weiter. Und als ich denen sagte, ich habe vor, von Frankfurt, also nach drei oder vier Semestern, die nächsten nach Berlin zu gehen, sagte er, da müssen Sie einen Freund von mir besuchen, der war mit mir in Niederstadt. Und dann fiel das Wort, sagte mir überhaupt nichts, Rote Kapelle. Und dann fiel der Name, das war der Romanist Werner Krauss. Und das war eine der ersten Sachen, als ich nach Berlin ging, da am Mögelsee vorbei zu pilgern. Er wohnte in Hessenwinkel, sehr schöne alte Villa, Bootssteg und so, wie es sich gehört. Und ich, der ich damals dachte, also von Aufklärung schon ein bisschen was zu verstehen, das war so einer meiner Schwerpunkte, wurde dann in diesem Hause sehr bescheiden. Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen, deswegen erzähle ich das. Der hatte als Romanist folgende Bibliotheksordnung. Er hatte in der ersten, in der Belle Etage oben, da war ein französisches Zentrum, das ist klar, da hatte der eine Ordnung nach Erstausgabe. Das habe ich mein ganzes Leben auch in den USA irgendwo gesehen. Sie müssen sich vorstellen, also da war da in der Mitte, sagen wir, Esprit des Lois, Geist der Gesetze von Montesquieu, 1748. Davor Sachen wie 44, 43, der konnte mit einem Blick wissen, und Sie müssen sich also die Auffächerung vorstellen, dieser extreme Nuanciertheit, ob irgendeine Diskussion davor oder danach stattgefunden hat und so weiter. Also das ganze 18. Jahrhundert hinauf in Erstausgaben.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ist Ihre Bibliothek des 20. Jahrhunderts so ähnlich aufgebaut?
Nicht ganz, sondern die geht nach inhaltlichen Gruppen, aber es gibt eine ganze Wand französischen Faschismus. So, das habe ich dort gelernt. Und um es abzuschließen, im Keller hatte der je einen Raum für jede romanische Philologie. Italienistik, Hispanistik, Portugiesisch, Rumänisch und so weiter und so weiter. Also das nur, um zu sagen, da kriegte man den ersten Schock, was für ein kleines Licht man war, das sich einbildete, man habe schon so und so an den Sachen geschnuppert. Werner Krauss, wunderbarer Typ, Schwabe, ja, noch dazu, ja, und der also den Weg gemacht hatte, auch aus meiner Herkunftsgegend, aus Marburg, dann nach Leipzig und zurück nach Berlin. Erster Punkt. Zweiter, das mache ich ganz kurz, denn das weiß ich, das gibt hier Déjà-vu-Effekte. Hans Meyer kam natürlich rüber, 63, glaube ich, kurz nach der Mauer, und ich hörte ihn oder erlebte ihn in Kassel, mit einem Büchner-Vortrag. Damals war noch nicht entschieden, ob er nach Wien oder nach Hannover ging. Es wurde dann für ihn nur Hannover. Da war ich Volontär in einer Zeitung, die gibt es noch heute, heißt Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, ungefähr 250.000 Auflage. Da war der erste Kontakt zu Meyer, der dann später sich ausbaute im Zusammenhang mit Hans Eisler. Das können wir also vielleicht noch diskutieren. Dritter Punkt, ich will das nicht lange machen. Das war ein Philosoph, natürlich Ernst Bloch, der auch drüber kam. Den hörten wir zum ersten Mal in Adornos großer Vorlesung. Er hat ihn als Gast eingeladen. Das muss 1965 gewesen sein, in Frankfurt, oder 66. Und ihn habe ich dann mehrfach in Tübingen besucht, in seiner Wohnung, unter anderem im Zusammenhang mit dem Eisler-Buch, das dort auf dem Tisch liegt. Und das waren also die drei Punkte.
Ernst Bloch hat 200 Meter von hier unterrichtet, als Teile des jetzigen Polizeipräsidiums für die Uni genutzt wurden.
Ah, sehr schön. Ja, nehme ich gerne zur Kenntnis. Zufällig, es fiel mir deswegen ein, weil es die drei Fächer, die ich damals studierte, abdeckte. Ein Romanist, ein Germanist, ein Philosoph.
Und aus Leipzig.
So, jetzt haben wir doch die andere Besonderheit, es sind heute Abend viele Besonderheiten, dass wir ja normalerweise Leute einladen, die ein Buch veröffentlicht haben. Sie haben ein Buch veröffentlicht und Sie haben kein Buch veröffentlicht. Mhm. Sie haben über das Thema Intellektuelle und Kollaboration auf Französisch ein Buch veröffentlicht und es soll jetzt eine deutsche Ausgabe folgen oder ein deutsches Buch folgen zum selben Thema.
Ja, also...
Und warum ist es jetzt noch nicht da? Weil wir sind ja eigentlich unter dem Versprechen angetreten, dass es schon da ist.
Ja, ja, ich weiß. Also man ist die Frage, die man schwangeren Frauen nicht stellen soll, wann das Kind kommt. Heine sagte immer, also auch eine honette Frau bringt ihr Kind nicht vor dem 9. Monat zur Welt und so braucht auch dieses seine Zeit noch. Das französische Buch war oder ist ein Sammelband von ungefähr 20 Beiträgen und so weiter. Dass das angekündigt ist und kommen soll bei Hanse, das aber noch etwas mehr Zeit braucht, wird ein Buch von mir. Also,
Schluss. Welche Schwerpunkte wird es haben? Das wäre also, Sie sind im Prozess, es entstehen zu lassen?
Ja.
Welche
also es hat sich etwas erweitert und jetzt auch ein klein bisschen verschoben vom Inhalt her. Es geht um die französischen Intellektuellen während der Kriegszeit, das ist klar, und die Stränge, die aus der Vorkriegszeit dort hineinragen. Und mehr und mehr wird doch die Europa-Problematik ins Zentrum gerückt. Wir haben also offenbar eine rechte Schiene von europäischen Intellektuellen. Übrigens nicht nur in Frankreich, nehmen wir Frankreich, weil frankophon, das liegt bei mir natürlich auf der Hand. Ich will gleich sagen, die intellektuelle Kollaboration, das ist der Schwerpunkt, existierte von Norwegen bis Griechenland. Das heißt, auf dem gesamten europäischen Kontinent und in Frankreich ist nur der Begriff entstanden, hat sich das am ehesten sehr detailliert ausgeprägt und so weiter.
Darf ich zum Begriff gleich mal nachhaken? Mir ist das aufgefallen, als ich gestern ein bisschen herumlas, dass Kollaboration ja ein ganz normales Wort der französischen Sprache ist. Zum Beispiel, wenn man für eine Zeitschrift Artikel schreibt, dann ist man Kollaborateur dieser Zeitschrift. Man ist Beiträger, Mitarbeiter, heißt es ja eigentlich auch.
Zusammenarbeiter.
Genau. Wie ist das? Es ist aber relativ schnell dann politisch oder gab es diesen politischen Sinn immer? Oder
nein.
Hat er sich schnell eingestellt?
Nein, den gab es nie, sondern er ist sehr präzise zu verorten. Ich danke für die Frage. Das müsste man eigentlich am Anfang gleich sagen. Geburtsstunde ist der Oktober 1940. Eine große Rede des Le Chef de l'État français damals, die Republik war abgeschafft, sie erzählen sich, der französische Staat mit Pétain an der Spitze, der Vichy-Staat, setzte sich in Kontrast dazu, und dann kommen wir gleich auf den 14. Und diese Rede von Pétain im Oktober 1940 enthielt den Satz, ich bin heute in die auf den Weg der Kollaboration eingeschwenkt mit Deutschland, das uns generöse Bedingungen als Sieger gegeben hat und so weiter. Wir werden künftig zusammenarbeiten, um Konflikte zu verhindern und werden auf den Gemeinsamkeiten und nicht den Gegensätzen bestehen. Der Grund war, warum das betont wurde, es gab trotz des Blitzkrieges und des katastrophalen Zusammenbruchs Frankreichs im Juni 1940 keinen Abschluss dieses Krieges zwischen Deutschland und Frankreich, und zwar während der gesamten Zeit bis 1945, sondern man war im Zwischenzustand des Waffenstillstands. Es gab keinen Frieden, die Sache war nicht geregelt und so weiter, es war offen. Es war auch offen, ob die Franzosen etwa an der deutschen Seite gegen die Sowjets und die Angloamerikaner Truppen bereitstehen würden. Also das waren also sehr viele offene Geschichten und so weiter. Und Kollaboration hieß jetzt mit den Deutschen das Beste zu machen. Und das Beste ist natürlich, man muss da gleich auch die, wie man hier sagen würde, oder gesagt hätte damals, die Klassenfrage mit einbringen. Die französische Bourgeoisie war die, der am meisten daran lag, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Warum? Sie war geschockt worden in den 30er Jahren, wie nie zuvor, durch die Volksfront in Frankreich, die Léon Blum-Regierung, durch den großen Aufschwung der kommunistischen Partei und so weiter. Und die These, das Schlagwort hieß, lieber Hitler als die Volksfront. Und das schien die Hoffnung zu erlauben, den französischen Bankiers, Industriellen und so weiter, diese Entwicklung in sozial, halbsozial, revolutionäre Richtung zurückzudrehen mit Hilfe der Besatzer. Und da gab es nun alle möglichen Kombinationen und Interessenten aus einer doppelten Motivation heraus. Die eine war der Antikommunismus der französischen Rechten und der andere war das Gefühl der eigenen Dekadenz. Das ist auch in England damals sehr wichtig. Nach der Katastrophe von 1914-18, die also viel mehr Menschen neben Frankreich als in Deutschland gekostet hat, man fühlte sich exsanguiné, das heißt ausgeblutet und so weiter. Alles andere ist besser, jegliche pazifistische Variante, als nochmals in den Krieg zu kommen. Deswegen war die nach 6 Wochen das Handtuch geworfen in Frankreich. Nicht wahr? Das ist eigentlich der Punkt. Man wollte zurück zu früheren Zuständen mit Hilfe einer starken deutschen Rechten, die die Sache
ins Rollen. Dann kommen wir aber nochmal genau zu der Frage der Vorgeschichte. Das ist ja jetzt eine schon ziemlich grundsätzliche Entscheidung zu sagen, Kollaboration und auch Faschismus im Allgemeinen fängt nicht 1933 an, sondern ist
1940.
Bitte?
Sie fängt
ja,
1940
ja, für Frankreich 1940, sondern ist geboren aus der Katastrophe von 1914-18. Mhm. Ja, jetzt klingt das schon so ein bisschen luxuriös, das Gefühl der eigenen Dekadenz. Also das kann ich mir ja vorstellen bei verschiedenen Exponenten. Aber ist das nicht ein Luxusproblem?
Ja, also man hat wirklich den Eindruck, wenn man große Autoren, also auf der Rechten natürlich Céline, Drieu-La Rochelle, sicher der bescheideste, Brasillac, Montelon, andere, aber auch auf der Linken, Malraux und andere, man hat das Gefühl, man ist furchtbar reduziert gegenüber den Großen. Man darf nicht vergessen, Frankreich war dominierende Macht bis 1939 auf dem Kontinent. Nicht? Und der Abstieg begann trotz des Sieges 1918. Also diese Geschichte ist da und jetzt dieses Bewusstsein, man wird von innen ausgehöhlt durch die kommunistischen Parteien, die also in allen, auch allen Nachbarländern und so weiter vorankommen, schafft so eine Panikabwehrsituation bei vielen konservativen Intellektuellen und da wird also außerordentlich rabiat operiert. Ich darf daran erinnern, dass das Quartier Latin in der Zwischenkriegszeit rechts war. Wir verbinden das immer mit dem Nachkriegsexistenzialismus, Juliette Gréco und so weiter und so weiter. Also mit einer überwiegend linken Haltung. Die ist aber nur, weil man sozusagen auf der Antifa-Seite nach dem Krieg, auf der Siegerseite sein wollte. Das war vorher ganz anders.
Aber das schönste Beispiel ist Mitterrand, Klammer zu. Ja, aber das ist doch genau jetzt der Punkt, weil ich kenne das, konservative Revolution gab es ja auch in Deutschland. Mhm. Es gab sehr viele Schriftsteller auf der Seite des politisch rechten Spektrums in ganz Europa. Mhm. Die gab es auch in Frankreich, da gab es sehr berühmte, also auch noch von den Franzosen sehr geschätzte, auch solche, die in einem Dictionnaire des Intellectuels von Binoc zum Beispiel alle aufgeführt werden. Also durchaus keine Tradition, die man verleugnet, sondern schon auch große Schriftsteller. Sie selber haben Céline genannt und so weiter. Maurras wäre noch ein anderer. Mhm. Und trotzdem stehen, also trotzdem schärft man ja sozusagen eine Antithese dann, die schärft sich in diesen Jahren der Besetzung und führt ja dann dazu, dass auch mindestens einer ist getötet worden, also exekutiert worden 1945. War das Maurras oder war das Brasillac? Und Kollaboration war dann ein eindeutiges Schimpfwort. Es fing an sozusagen als Übertragung eines literarischen Begriffs quasi in die politische Welt durch Michel Pétain. Sie haben das gesagt. Und es war nachher eine solche These wie Antithese, eben was Sie auch sagten, der Umschlag sozusagen des Rechten in ein linkes Milieu. Das bestimmt doch auch den französischen Blick nach dem Kriege. Ganz lange eine total starke Antithese. Mhm. Und wie konnten diese vier Jahre sozusagen ein vielfältiges Feld an sozusagen ideologischer Literatur plötzlich so zusammenschnurren lassen auf so einen Gegensatz?
Ja, ja, das ging natürlich um Sieg oder Niederlage und auch im großen Sinn um Sieg oder Nicht-Sieg der Sowjetunion. Die KP hat, französische KP, eine wichtige Rolle gespielt, hat einen überprozentuellen Anteil an einflussreichen Intellektuellen gehabt, das muss man sagen, denken Sie mal Aragon und andere. Es ging, man kann es auf den Begriff bringen, ab 43, 44, das heißt also der Scheitelpunkt des Krieges, Stalingrad, als ein einigermaßen gescheiter denkender Mensch sehen konnte, die Sache neigt sich für die Nazis und Italiener nach unten. Ab da brachte man sich auf die Sicherheit und es setzt ein Begriff, eine Tendenz der Dämonisierung der Kollaboration. So würde ich das sagen. Und das ist das, was sich nach dem Krieg durchgesetzt hat. Man muss davon ausgehen, dass der Nationalismus, denken Sie nur an de Gaulle, die eigentlich starke Integrationsideologie ist, noch lange nach dem Krieg. Und da geht es darum, wer wird eingeschlossen und wer wird ausgeschlossen. Und die Kollaborateure sind dann die, die mit den Nazis operiert haben, gegen die eigenen. Und das kann gar nicht schlimmer gewesen sein. Das ist, und jetzt kommt das Stichwort, in Frankreich immer sehr beliebt, der Verrat. Verrat an der Nation und dann geht das so weit, dass also ja die Gerichte gegen alle auch unnötig denunzierte Kollaborateure vorgehen und es gibt die berühmten Résistants von 5 vor 12 in großen Massen, die also sich auf die richtige Seite bringen wollen, weil man auch nach dem Krieg, das ist ganz wichtig in Frankreich, mit dem Ehrenetikett Resistant Karriere machen. Ja, das ist ganz wichtig. In den Ministerien und so weiter, also die hier starken Sachen, wenn man sich irgendwie in die Nähe zu de Gaulle bringen, definieren.
Hey, klar, das Bedürfnis, kein Nazi zu sein, war in Deutschland auch sehr ausgeprägt.
Ja. Aber das war dort eben sehr deutlich und man darf nicht vergessen, in der Schlussphase, also dramatisch, das Jahr 1944, haben jetzt in den letzten Jahren hunderte, tausende Berichte von Familien, wo die sagen, ja, die Mütter sind verzweifelt. Der eine Sohn war in der Miliz, auf der Vichy-Seite, das ist das eigentlich authentische Frankreich, Pétain und so weiter, das ist ja also legal die Fortsetzung. Und die anderen waren eben in irgendwelchen clandestinen Gruppen und so weiter. Also das hat sich aber erst ab 43, 44 in der zweiten Hälfte der Okkupation so zugespitzt.
Hier sind wir jetzt sehr stark auf der politischen Ebene. Gleichzeitig reden wir aber immer über Schriftsteller. Ja. Jetzt stelle ich mal die pathetische Frage, ist das jetzt wirklich alles nur politischer Opportunismus und sind sie dann alle ganz schnell umgeschwenkt oder kann man nicht trotzdem sagen, dass es auch eine ästhetische Substanz einer konservativen Richtung gibt, ohne dass das jetzt sofort politisch werden musste?
Ja, aber das ist verbunden, würde ich sagen, die ästhetische und die politische Substanz. Denn ich meine, sehr viele Leute kamen aus der Action Française Schule, Morin, und die vertraten auch Werte des anderen Frankreich. Also man darf nicht vergessen, 1789, 14 Juillet, bedeutet die Spaltung. Es gibt dann Republikaner und Antirepublikaner. Und erst seit de Gaulle, erst seit, nach 1945, ist auch die Rechte republikanisch. Das war sie vorher nicht. Und das ist ideengeschichtlich ein ganz wichtiger Bezug. Denken Sie mal daran, dass also die Action Française monarchistisch war, nicht katholisch-monarchistisch, also diese ganze rechte Tradition war nicht weniger stark, und das sieht man an der Dreyfus-Affäre, als die anderen, im Gegenteil.
Ich will aber da mal reinfahren, also durchaus in Fortsetzung von der Frage von Claudia Albert, weil es gibt nicht nur die Ästhetik sozusagen und die Verbindung der Ästhetik mit der Politik, es gibt auch klar einen sozusagen einen Durchschlag der Politik einfach ins praktische Leben. Also ganz konkret, es gibt diese Otto-Listen, mit denen die Deutschen ankamen und wo erstmal die Verleger alle Bücher von Juden natürlich aus ihrem Verlagsprogramm rausnehmen mussten. Julio Bender zum Beispiel und
andere. Juden-Marxisten-Freimaurer,
genau, war immer dieses Trio. Juden-Marxisten-Freimaurer, genau. Also das war ja eindeutig, das hatte mit Ästhetik nichts zu tun, das war Rassismus oder eben der Nationalsozialismus in dieser Ausprägung. Dann gab es einige Aktionen, wie zum Beispiel die Zeitschrift Esprit, die wurde eingestellt, die erschien dann nicht mehr und die Herausgeber durften eben auch nichts publizieren in der Okkupation. Die Nouvelle Revue Française dagegen hat einfach einen grundsätzlichen Wechsel vollzogen und ist 4 Jahre lang sozusagen in die Hände, das war glaube ich Drieux de La Rochelle.
Drieux de La Rochelle als Herausgeber.
Genau, und dann hat er natürlich sozusagen seine Freunde eingeladen, da zu schreiben, und das waren dann eben, das waren jetzt durchaus konservative Franzosen. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass zum Beispiel Maurras da auch dazugehörte, obwohl er nicht unbedingt ein deutscher Freund war.
Im Gegenteil.
Ja, er war aber ein Rechter und durfte dann da schreiben. Also die Politik hat dann sozusagen auch eine bestimmte Gruppe von Leuten privilegiert, die aber sozusagen, die mussten jetzt nicht sich den Deutschen andienen, sondern die durften für ihr französisches Publikum weiter schreiben.
Ja, und da gab es genug Schnittmengen mit deutschen Positionen, wo das auch funktionierte. Ich meine, das war ganz klar. Die waren auch, übrigens auch also mit dem Katholizismus, denken Sie mal, ganze Familienpolitik der Nazis und so weiter, denken Sie, den Vatikan zum Teil sprechen und so weiter. Also da gibt es schon genug, das ist klar, aber die kommen aus dieser konservativen Richtung und halten die eigentlich auch für die in La France profonde, also im ländlichen Frankreich, für die eigentlich richtige, dominierende und sichere. Da ist gar keine Frage. Nicht? Die kamen dort zusammen. Die Haltung der NS-Kulturpolitik, das ist sehr interessant, also wie hat das Reich nach außen operiert, war nach Frankreich einerseits vielen Berater, die Ansicht also von Hitler, aber wenn die ihre Dekadenz weitermachen sollen sie ruhig und so weiter. Da lassen wir also eine relativ lange Leine. Die war aber natürlich, wir müssen solche, die an das neue Europa unter deutscher Führung glauben, das waren Leute wie Drieux, La Rochelle und andere und so weiter, die müssen wir fördern und wir müssen sie in der Illusion belassen, dass, wenn sie früh und intensiv mit uns zusammenarbeiten, sie in einem künftigen Europa eine bessere Ausgangsposition haben als andere. Also das war der Lockvogel, ohne jemals zu präzisieren, wie dieses künftige Europa aussehen würde. Die gingen natürlich davon aus, ja, das wird dann so also eine Art Kooperation in irgendeiner Weise und so weiter, während die engere Gruppe um den Hitler selber an ein großgermanisches Reich dachte und die natürlich zu Vasallenstaaten machen sollte. Zu vielen ist es nicht gekommen, die waren drauf und dran, Holland, dem deutschen Land einzugleichen, der flandrische Teil von Belgien und so weiter. Also da war, das war schon ziemlich weit fortgeschritten. Erstaunlicherweise finden sich bei den ab 43, 44 am Schluss bei den jungen SS-Intellektuellen in Berlin Ansätze, nein, wir müssen das kooperativer machen, wenn wir Europa zusammenhalten wollen.
Wer sind denn junge SS-Intellektuelle?
Das sind Leute, die hatten also im Ahnenerbe und anderen Einheiten richtig Gruppen, die über ein künftiges Europa Konzepte machen. Die hatten zum Beispiel schon eine weit entwickelte Vorstellung von Einheitslehre, die wir jetzt im Euro erst
haben. Es waren häufig sehr junge Leute. Die Zensoren der NS waren zum Beispiel Leute, die waren Anfang 20, die hier Zensur ausgeübt haben.
Also das, das ist sehr, und die mit entsprechendem Selbstbewusstsein rangingen und natürlich das für fürchterlich veraltet ihn und so weiter, was da...
Aber ich, also wir es ist alles total interessant. Also Sie fächern das jetzt ununterbrochen auf. Jetzt will ich mal die Position eines Richters.
Ja.
Ich bin jetzt ein Richter, 1945. Mhm. Ich möchte jetzt jemanden wegen der Kollaboration verurteilen. Und jetzt nehmen wir mal die intellektuelle Schiene, auf die Claudia Albert schon hingewiesen hatte. Also ich will jetzt unter Kollaborateuren nicht jemanden verstehen, dem man wirklich Hilfe für die Deutsche, Verrat an den eigenen und so weiter, also irgendwas Politisches oder sogar Kriminelles vorwerfen kann. Ich will ihm was Intellektuelles vorwerfen. Kann ich das und wie mache ich das?
Ja, das machen wir zum Beispiel, nehmen wir den berühmtesten Prozess rasieren, indem Sie die Zeitungsausschnitte in Zeitkommentaren zusammenstellen.
Und da habe ich dann ein Täterprofil oder
was? Ja, natürlich. Ich meine, der hat also da sind antisemitische Sachen drin, in der Weise, dass wirklich auf Leute hingewiesen wird, die müssen liquidiert werden und so weiter. Selin erzählt dasselbe. Wenn Sie in die Jünger-Tagebücher gucken, auf den großen Empfängen des Deutschen Instituts in Paris und so weiter, wo wirklich die Schickeria da ist, bis hin übrigens zu Giraudoux, das darf man nicht vergessen. Also es gibt weit drüber Valerie und so weiter.
Darf ich mal die Frage eines Ungelehrten dazwischen stellen? Gibt es so derart offensive Antisemiten wie in Frankreich eigentlich auch sonst noch? Denn das ist, scheint ein Sonderkapitel zu sein.
Hat eine starke französische Tradition aus dem 19. Jahrhundert, übrigens der Linken und der Rechten. Die Frühsozialisten identifizieren mit Rothschild den Kapitalismus. Das ist ein Schlagwort, das geht sehr lange. Also die jüdischen Banker, das ist eigentlich die Feindwelt. Nicht? Und das geht durch les Juifs, Rois de la France und so weiter. Ich kann Ihnen dazu sagen, ich war vor einem Monat im Juni auf einem Kolloquium in Lille. Das ging um den Zusammenbruch von 1940. Blitzkrieg und so weiter. Wollte mir am Hauptbahnhof in Lille Le Mans kaufen und sehe daneben Le Radical National. Blättchen habe ich nie gesehen und so weiter. Da steht großer Balken Les Juifs qui règnent la France. Die Juden, die Frankreich beherrschen. Dann kommt gleich auf der dritten Seite sämtliche Leute im Fernsehen, mit Namen und so weiter, in der Industrie etc. Ich sagte noch zum Kollegen, fehlt nur noch, dass sie die Adresse dahinter setzen und so weiter. Also das gibt es und das ist, es gibt ein, wie in Polen zum Teil auch, ein Katholizismus, der sogar teilweise ein bisschen links fortschrittlich angehaucht ist und so weiter, der also diese alten Klischees aufnimmt. Zum Glück sind das Minoritäten, aber das ist keineswegs unter dem
Teppich. Ich würde dann doch nochmal fragen, wollen wir denn diese Leute jetzt noch Intellektuelle nennen?
Naja, solche meine Trieu, das sind große Figuren.
Das naja, das Hitler war auch ein
großer. Ja, gut, ich meine,
aber
okay.
Kein Intellektueller.
Nö, aber ich meine, man muss ihn doch einen Politiker nennen.
Ja, zum gut. Beispiel. Also ich würde dann noch weitergehen. Es gibt ja nun noch die große französische Tradition auch des Linksintellektualismus, die auch sehr viel mehr rezipiert worden ist. Und soll man jetzt sagen, das ist jetzt einfach
die nach dem Krieg mehr rezipiert worden ist.
Also jetzt könnte man ja entweder sagen, okay, wir nehmen das als Label für alles, was irgendwie groß ist, egal wie, oder aber wir finden in dem Buch Intellektueller doch noch irgendeine Substanz, die man für nicht verteidigen sollte, und dann wären aber die Rechtsintellektuellen raus.
Also seit 10 Jahren gibt es ja in Paris das Gerede vom Tod des
Intellektuellen. Das gibt es schon immer.
Das kommt also zyklisch wieder. Und da muss man natürlich erzählen, im Augenblick wird es wiederbelebt auf der ganzen, durch eine Figur wie Alain Badiou. Und die also prokommunistisch argumentiert. Und versucht also, den Marxismus in neuer Form wieder aufleben zu lassen. Das gibt es schon, aber ich meine, Sie haben recht, sehr viele Leute, die neuen, die sogenannten neuen Philosophen, haben eine starke rechte Schlagseite. Das wird hier immer übersehen. Das gilt sowohl für Henri Denis wie andere. Man muss mal sehen, welchen Organen die schreiben. Also das kann man sicher belegen. Also ich würde schon sagen, man kann sowohl für die eine, für die andere sagen, in welchen Medien publizieren. Das sind ja Medien, die haben einen Anstrich. Das ist in Frankreich nicht so wie hier. Wir haben ja auch in der Presse, oft in Deutschland, in der Tradition seit dem 19. Jahrhundert, den Generalanzeigertyp. Das ist gar nicht. Die sind sehr parteilich gestempelt und da weiß man schon, wer wo schreibt. Aber es gibt viel mehr als hier Leute, die auf Publizisten, die auf beiden Seiten.
Wobei muss man nicht hinzufügen, dass in Frankreich natürlich die Parteienstruktur auch sehr viel beweglicher ist, also oder zumindest sehr viel beweglicher war. Wir haben hier die großen Blöcke, jedenfalls seit dem Kriege der Konservativen und der Sozialdemokraten. Das löst sich jetzt gerade auf, aber in Frankreich gab es diese Blöcke so nie. Es gab sicher die Extremen, es gab die Kommunisten, die lange Zeit einen großen Einfluss hatten, auch über 30% der Stimmen bis in die 80er Jahre hinein. Und es gab immer auch Konservative, die sich aber nie zum Beispiel so als Partei organisiert haben, sondern das hat sich ganz schön aufgefächert.
Ja.
Und auch in den publizistischen Organen ist das für einen, der aus Deutschland kommt, in der französischen Buchhandlung immer total schwierig herauszufinden, wo stehen die Leute, also dass sie das sagen, dass das bedeutet, wenn man rausfindet, wo die schreiben, das finde ich richtig. Ich kann aber aus eigener Anschauung bezeugen, dass es dann wieder sehr schwierig ist, herauszufinden, was es genau bedeutet. Ja? Weil es doch eine ganze Bandbreite gibt und weil viele Intellektuelle nicht so sozusagen holzschnittartig zu begreifen sind, weder auf der rechten noch auf der sogenannten linken Seite. Wir haben das zum Beispiel auch Sartre, ja, ist also als Intellektueller schwer zu begreifen, obwohl er eindeutig Tendenzen zum linken Spektrum hatte oder jedenfalls unbedingt hin wollte. Sie haben gar nicht gehabt, haben wollen. Ja. Also kommt man als Deutscher nicht dann doch in ein Gelände hinein, wo man unbedingt einen Literaturhistoriker braucht, der einen da herumführt?
Ja, das scheint mir schon angebracht, nicht? Also es gibt aber ein paar markante Dinge, die man wissen kann. Etwa die, dass im intellektuellen Feld mehr als hier in Frankreich man wirklich eine Neigung zum Radikalen hat. Also das geht aber dann immer in Phasen. Immer auch denken, also bestimmte Sachen, Franzosen sind sehr schnell gelangweilt, halten sich ungefähr 5 bis 10 Jahre. Also dann ist mit dem Strukturalismus das aus. Da hat man also die Zeit beherrscht, nach dem Existenzialismus und so weiter. Dann kommen andere Sachen etc. Es kommt dann hinzu, wir wollen nicht alle Sachen gleichzeitig nennen, aber die französische Elitenausbildungsstruktur ist ganz anders. Das heißt, sie haben Leute in der École Normale und so weiter, da zählen die Jahrgänge viel mehr, als ob jemand dann links oder rechts.
Aber kann man nicht auch sagen, dass ob die nun links oder rechts sind, sie waren alle auf der École Normale Supérieure?
Mehr oder weniger. Und daher kennen die sich, nehmen sich in Schutz und so weiter. Ja. Und sind, das gilt auch für École Polytechnique oder Sciences Po und so weiter. Denken Sie daran, das bildet Freundschaften, Kameraderien, die gehen über die Gräben hinweg. Also ich wollte als Beispiel, nur ohne große Bedeutung, im Krieg, Malraux, der sich ja von allem so zieht und so weiter, später in Widerstand geht, etc. wählt Drieux La Rochelle den exponiertesten rechtsintellektuellen Wert der Okkupation als Paten seiner beiden Kinder. Nicht? Da sehen Sie, wie eng also diese persönlichen Beziehungen über die politischen Gremien ausgehen. Und dann wollen wir auch nicht vergessen, die Versatilität, also diese größere, wir würden sagen, im Schwank des Rollen dient, andere Gleichungsbereitschaft.
Unbeugsamkeit würden Sie es nicht nennen, dass man sich politisch nicht instrumentalisieren lässt, weil das würde den Begriff der Kollaboration dann einigermaßen auflösen.
Ja,
man könnte aller Limit sagen, das haben halt durch politische Umstände beeinflusst, plötzlich eine bestimmte Gruppe von Leuten eine Revue in die Hand bekommen und andere haben ihre Revue abgenommen bekommen. Und dann machen halt die einen, publizieren etwas und die anderen müssen 4 Jahre lang schweigen, dafür gründen die dann Kritik und so weiter, Le Temps Moderne und so weiter. Und das ist alles ein Streit unter Intellektuellen, unter Schriftstellern und die einen haben eher Glück und die anderen nicht, wo ist die Kollaboration?
Ja, also das muss man sehen. Zunächst mal gibt es auch noch ganz andere Aspekte, wie das, was man in Frankreich nennt, la jouissance de paraître, also der Genuss zu erscheinen. Man will um jeden Preis
einen zeitenthobenen Typ.
Moment, ich komme gleich zurück auf die, auf die Kollaboration. So, und da haben wir nun das Phänomen, dass Leute, die das früh einsehen, sich in kritischere Richtung bewegen nach 1943. Und zwar dieselben, die vorher sehr massiv dort waren. Denken Sie auch, Emmanuel Mounier, Sie haben Esprit zitiert, war bis 1941 auf der Vichy-Seite, bis seine Revue zugemacht wurde und so weiter. Denken Sie daran, eine Figur, jetzt nur wirklich nicht so sehr intellektuell wie Mitterrand, der von links nach rechts gewandert ist. Es gibt zig solcher Fälle. Also ich habe auf einem Empfang in der HSP, das ist die Haute Société Protestante, das gibt es in Paris auch, also meistens Banker und also führende Kader und so weiter. Man muss dazu sagen, der Protestantismus ist so eine Minorität wie die Juden.
Jospin war der erste Protestant.
Da habe ich die Hand geschüttelt, dem mir doch reiner Zufall, weil ich
sehr dort französisch.
Weil ich vorgestellt wurde. Es ging um Madame de Staël, irgendein 200. oder so Geburtstag.
Mit wem haben Sie geschüttelt?
Dem früheren Außenminister von de Gaulle in Couve de Merville. Und dann habe ich sehr viel später erst erfahren, dass der bis drei dieser Erzminister galt als die Stimme de Gaulle, die alles machte, was er wollte, mein Vater und so weiter, dass er bis 1943 ein hoher Vichy-Beamter war. In Pétain-Nähe. Ja, das muss man sich immer vor Augen halten. Also es gibt es genau ähnlich wie hier. Ich meine, die...
Im Westen.
Ne? Also, verzeihen. Bonn, meine ich. Entschuldigung. Das sind Sachen, also die jetzt rauskommen. Es war eine ähnliche Situation. Der de Gaulle hat fast argumentiert wie der Adenauer. Ich kann das Land nur wieder aufbauen, wenn ich die Fachleute und so weiter unabhängig davon dreht man halt ein bisschen 19. waren alle Resistant, bis auf ein paar Tricks und so weiter. Damit kann man also wieder anfangen. Und das können Sie sehen, wie groß die Problematik ist, auch hier. Konnten Sie gestern in der Süddeutschen lesen, nicht? Also eine Figur wie Gehl hat hunderte Leute aus der NS-Sicherheit weiter beschäftigt, bis in die 60er, 70er Jahre und so weiter. Und das war dort auch, also die großen Präfekten, Papon. Keine Provinz in Frankreich hat so gut kollaboriert und aus vollem Herzen mit Bordeaux. Man muss es deutlich sagen.
Gut, aber sind wir jetzt wieder in der Politik?
Okay, jetzt gehen wir zur Sorte. Bitte intervenieren
Sie. Also das ist ja sehr schön, wie Sie das so beschreiben, wie man sich in Paris verhält und wem man die Hand schüttelt. Also wir können es sicherlich auch bestätigen, wer wen vorstellt. Und wir verstehen jetzt, warum Baudieu seine Bücher geschrieben hat. Die hätte er in Deutschland so nicht schreiben können. Mhm. Jetzt wäre doch mal eine...
Nicht schreiben müssen.
Wäre doch mal eine Idee, lassen wir doch diesen ganzen politischen... dieses Ping-Pong-Spiel weg, da es sowieso egal ist, ob man erst rechts und dann links ist oder genau umgekehrt oder wie auch immer. Warum machen wir uns jetzt noch die Mühe, dieses alles zu betrachten und wir gehen jetzt nicht gleich auf die strukturelle Ebene, die da heißt Versatilität, was sind Handlungsmuster und so weiter, weil ich denke, es lohnt sich nicht mehr, diese Etiketten zu benutzen.
Ja, das ist sehr schwierig. Also, ich entsinne mich an einen Satz meines Lehrers Horkheim in Frankreich, in Frankfurt, der hieß, wer behauptet, der Unterschied zwischen links und rechts ist per se, steht rechts. Das würde ich so nicht unterschreiben ganz, aber es ist da doch was dran. Also man kann schon sehen, ob da stärker demokratische Elemente im Vordergrund stehen oder eben nicht. Und im Augenblick haben wir volle Segel hier übrigens
auch. Moment, das verstehe ich. Also jetzt würde ich mal ein bisschen polemisch werden. Ja. Ich kenne keinen Schriftsteller, der demokratische Elemente hat. Ich kenne Leute, die sozusagen vielleicht rechts stehen und dann sind sie totalitär vielleicht oder sie stehen links, dann sind sie avantgardistisch. In jedem Fall sind sie Bevormunder. Also einen so durchaus, vielleicht gibt es Arbeiterpoeten oder so etwas, die man demokratisch nennen könnte, Leute ohne politischen Anspruch. Also die Frage, die ich muss ein bisschen länger ausholen, die Frage war ja, warum stellen Sie sozusagen Ihre Kenntnis, Ihre umfassende Kenntnis sozusagen über ein weites Feld der französischen intellektuellen Kultur nun gerade sozusagen unter das Prisma von intellektueller Kollaboration? Das erscheint mir sozusagen wie eine Art Versuch der Engführung, an diesen Jahren etwas zu lernen, was aber sozusagen für vorher und nachher auch gilt.
Ja, was gewissermaßen verdichtet ist. Ja? Ja. Also in 4 Jahren, 40 bis 44, alle Tendenzen, die Sie also seit 1918 und viele auch noch danach haben, in eigentümlicher Weise konzentriert unter fremdbestimmten Bedingungen.
Das okay, jetzt kommt aber, ich war noch nicht ganz zu Ende, jetzt kommt, wenn das so ist, was ich gut verstehen würde und worauf ich mich auf jeden Fall freue, das dann zu lesen, wenn das so ist, würden Sie aber gewissermaßen die Politik ausgeführt haben aus Ihrem Blickwinkel. Sie würden dann sagen, unter bestimmten Engführungen, unter sozusagen äußeren Bedingungen, agieren, reagieren Schriftsteller ein bisschen anders, müssen sie werden gezwungen, ja. Der eine oder andere wird hingerichtet, der eine oder andere ruiniert seinen Ruf völlig von alleine, aber insgesamt sozusagen ist es ein Spektrum von Schriftstellern von links nach rechts. Eine gewisse Zeit lang werden die Rechten privilegiert, dann wenn die Deutschen das besetzt haben, aber schon 1943 fängt das an. Und das ist sowieso gar keine ganz eindeutige Politik und es fächert sich wieder auf. Dann, aufgrund der welthistorischen Lage, hat das Linke dann eher ein Prä. Aber Sie verlieren doch im Grunde dann damit, wenn Sie das vorher und nachher so stark kontinuierlich machen, die Frage, was ist eigentlich Kollaboration? Was bedeutet es eigentlich, als Schriftsteller einem Regime zu dienen? Oder sozusagen seine Sprache, seine Texte politisch sozusagen fremd aufladen zu lassen. Es hat ja niemand was dagegen, wenn man sie selber auflädt. Ja. Brecht zum Beispiel hat seine Texte sicher selber aufgeladen. Kein Mensch würde sagen, da war die Sowjetunion, die das aufgeladen hat. Der war genuin politisch.
Ja gut, das gab es aber in Frankreich auch sehr viele. Schauen Sie mal, also der eigentliche Punkt ist damals, ich komme nochmal drauf zurück, deswegen habe ich auch den Titel etwas geändert, der ist noch nicht fest, das ist die Europakonzeption, die sich durchsetzen soll nach dem Krieg. Und da gibt es sehr viele, also auf der Rechten, die brauchen sich nicht also beeinflussen zu lassen von den Deutschen und so weiter. Die sind auf dieser Linie. Die sagen, wir haben also seit 30 Jahren, seit Kutnerhofe, Kalergi, seit allen möglichen Leuten und so weiter, kommen wir nicht voran mit diesem Europa. Es geht nur jetzt, wir müssen die Chance nutzen, wir haben eine starke hegemoniale Kraft, die kann das durchsetzen. Das finden Sie in Brüssel, bei den Belgiern und so weiter. Das geht also durch. Hoffentlich machen die Deutschen das was, denn es gibt also die neuen Großraumkonzepte. Wir werden zerrieben in Europa zwischen dem großen Block im Osten, dem asiatischen und im Westen, dem angloamerikanischen und so weiter. Wir müssen uns zusammenschließen und ohne Gewalt geht das nicht. Wir müssen den sauren Apfel beißen jetzt, so wie es schon mal Napoleon versucht hat und so weiter, muss es halt unter deutscher Hegemonie gehen, aber ohne Hegemonie geht es nicht. sagt, das ist das konträre Konzept zur jetzigen Europäischen Union und so weiter, mit möglichst Gleichberechtigung und so weiter. Und da hätte so ein alter Kollaborateur in Anführungszeichen gesagt, ja, man singt doch, so geht das nicht. Das wird sich noch Jahrzehnte so hinziehen und kommt nicht voran und so weiter. Und das ist jetzt die Chance 40. Und dann gibt es noch große Illusionen, die haben, dass die ganze Sache anti-bourgeois sei, so große Intellektuelle wie Henrik de Man in Brüssel, nicht wahr, ist der festen Überzeugung, wir könnten zusammen mit Hilfe der Nazis jetzt auch den Sozialismus, die nehmen das wörtlich, Nationalsozialismus, das durchsetzen und gleichzeitig Europäer werden. Dann kommen die auf die kuriosesten Ideen. Nicht? Also man will sich anbieten den Deutschen, will einen besonderen Platz haben, indem man ihnen als Morgengabe den Kongo, die Kolonie, zuschreibt und solche Sachen. Also es gibt ja die kuriosesten.
Ich würde jetzt gerne zurück. So auf Ihre Schreibmotivation kommen. Also Sie haben, das hat mich ja leicht erschüttert, ein ganzes Regal oder eine Wand voller Faschismus, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja, macht es eigentlich Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen oder was treibt Sie daran?
Ich meine, es gibt da lange Wurzeln, auch in der französischen Rechten.
Nee, ich meine das persönlich. Sie sind jetzt kein Vertreter der französischen
Rechten. Ja, nö. Ich meine, dass, wenn jemand sich 20 Jahre mit der anderen Seite, mit dem Exil beschäftigt hat, möchte er gerne spiegelbildlich sehen, wie das also dort ist. Das sind, also ich sehe das tatsächlich so wie bei einer Frisierkommode, bei der Dreiteilung, die beiden Außenflügel.
Da sieht man aber nur sich selbst, das ist auch intendiert.
Weiß man nicht. Ich meine, man kann sich natürlich die Frage stellen, wie man selber in einer anderen historischen Situation reagiert hätte. Das ist ganz klar. Aber ich meine, das ist. Es geht darum, natürlich auch diese etwas stumpfe Dämonisierung des ganzen Komplexes aufzugeben. Das war nicht da. Das sind auch nicht, wie gesagt, einfache Opportunisten oder Karrieristen dort, sondern dieses Motiv, da bin ich erst relativ spät hintergekommen, eines anderen Europakonzeptes, das lässt sich also, wenn man etwas dort heraus präparieren.
Aber das ist doch furchtbar, dieses Europakonzept. Das kann man auch im Eranos-Jahrbuch nachlesen. Und der Rosenstock Hüssey, den ich ansonsten verehre, hat auch ähnliche Dinge geschrieben. Ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass wir über die Griechen reden, wenn sie politische, ökonomische Probleme haben, nur mit Zahlen. Ja? Dass da Schulden bezahlt werden müssen, dass da Kredite aufgenommen werden. Ich bin heilfroh, dass dieser Diskurs so absolut pragmatisch, wie sozusagen eine fehlfunktionierende Sparkasse wird das irgendwie behandelt, und nicht mit irgendwelchen Unter- oder Obertönen, von wegen, das sei Europa der dritten Klasse und sei sozusagen unwichtig, Frankreich und Deutschland müssten sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste nach vorne ziehen und so weiter. Diese Aufladung des Europas, ja, dieses Rechte, von dem Sie mit, glaube ich, Recht gesagt haben, das heutige sozusagen furchtbar pragmatische Europa ist das ganze Gegenteil von dem, was die wollen, ist doch eine Vorstellung, die wirklich eigentlich faschistisch ist. Die ist sozusagen, führerhaft irgendwie infiziert. Ja, das hat mich immer, das habe ich immer gelesen, hat mich immer abgestoßen.
Ja, natürlich. Also wir sind ja auch antifa-haft erzogen gegen also solche charismatischen Modelle, gegen also alle Führer und so weiter. Das ist damals eigentlich die Überzeugung. Das ist bei vielen, was immer aufschlägt, das jetzt wieder durch, von Ungarn bis sonst wohin. Man muss sehen, was vor dem Krieg möglich war, was sich dann verdichtet hat in griechischen Knoten und was weiterläuft und keineswegs verschwunden ist. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu gucken, wie in verschiedenen Ländern solche Sachen latent weiterwirken, braucht gar keine Namen zu nennen, wie Heide, Österreich und so weiter und so weiter. Da muss man natürlich auch sehen, gibt es so Sachen, sind die in der Literatur ausgestorben nach dem Krieg oder sind die auf andere Weise dazu fassen? Also ich entsinne mich zum Beispiel an einem Frankfurter Seminar mit Enzensberger. Das war
der Mann, der ein Buch geschrieben hat, Ach Europa.
Ja, im Winter 465. Er machte sich ein diabolisches Vergnügen daraus. Der war noch nicht lange, war erschienen, Christa Wolf, der Literatin, ne? Nachzuweisen, wie viele Nazi-Metaphern in der Sprache noch einfach rübergekommen waren, gegen besseres Wissen, nicht dass man etwas wollte, sondern die einfach noch in der Sprache drin waren, der ersten 10 Nachkriegsjahre oder 15. Das sind Sachen, da müsste man natürlich gucken. Und ich könnte mir schon denken, dass das also, wenn sich die Dinge so wieder auseinanderziehen, auch sozial in dieser Welt, dass es bald wieder Verteidiger gibt. Eine größere Hierarchie, denken Sie nur an unsere Philosophen wie Sloterdijk und andere, die solche Konstruktionen neu erfinden und da dann vorzeichnen. Also es geht jetzt teilweise mit Bioethik und so weiter, schick ist etc. und so. Aber das muss man sehen, die Sachen sind nicht weg, keineswegs, das hätte man gedacht, 45, zack,
Schluss. Ja, aber der Punkt ist doch, ich würde das, was ich vorhin sagte, dass es keine demokratischen Schriftsteller gibt. Ich war in den 90er Jahren bei der UNESCO in Paris und dann war man sich einig, dass man eine Déclaration pour la démocratie irgendwie herausgeben sollte. Und man sagte, ja, also welchen Philosophen sollten wir da jetzt mal zitieren? Und dann stand Donald Davidson auf und sagte, das hat keinen Sinn, dass wir beiden Philosophen gucken. Es gibt keinen einzigen, der die Demokratie verteidigt hat unter den großen Philosophen. Natürlich gibt es schon welche, die verteidigt hat, die hat er dann nicht unter die großen Philosophen gerechnet. Der Punkt ist doch eher, dass man sich fragen können muss, sind diese Ideenkonstrukte, diese Ideologien, die sozusagen literarisch, politisch, essayistisch durchaus existent sind, und ich finde das auch wichtig, dass man das kennt und nicht einfach nur so wegdrückt, sind das wirklich Inspirationsquellen für Haider oder diese anderen rechten Politiker? Das erscheint mir eher disjunkt zu sein. Also ich glaube, das sind typische intellektuellen Produkte. Und die Intellektuellen, die keine Intellektuellen in diesem Sinne sein wollen, sind meiner Ansicht nach die wahren Intellektuellen.
Ja, also man muss sehen, zum Beispiel, es hat mich immer frappiert, also in den langen jetzt, glaube ich, 4 Pariser Jahrzehnten, wie solche Umschwünge funktionieren. Also wie ist es möglich, dass also nach so einer Dominanz von Sartre, wie es in den 60er Jahren ging, auf einmal, und zwar nur um radikal sein zu wollen in der Philosophie, der totale Schwenk zu Heidegger. Das ist ganz furchtbar.
Nicht? Der schwenkt, also da kenne ich mich jetzt gut aus, aber der Schwenk zu Heidegger fängt viel, viel früher an.
Natürlich,
das wir hatten hier Piero Blanc als Gastprofessor in den 90er Jahren, der hat über die drei großen, Trois Grandes Âges geredet, Hegel, Heidegger und Husserl. Diese Rezeption setzt 45 ein und Heidegger ist sehr präsent schon seit 38 durch die Übersetzung und dann 1960 durch das Nietzsche-Buch, das auch auf Französisch erscheint, zumal Heidegger in den ganzen 50er Jahren permanent Kolloquien hält in Zürich, zum Beispiel, was er in Deutschland gar nicht machen kann. Also das setzt viel früher ein und der Schwenk, der nachher kommt, sozusagen, ist ja eine, kann man auch beschreiben, als eine permanente Auseinandersetzung mit der deutschen Philosophie. Das ist ja bei französischen Intellektuellen sehr frappant.
Ja? Naja gut, das ist klar, weil man selbst immer in Abhängigkeit stand.
Warum? Wer erklärt das dann? Das erklären doch die Franzosen selber, dass sie abhängig sind.
Natürlich.
Und glauben wir ihnen das?
Ja. So. Ich glaube das. Denken Sie mal daran, also welche, es gibt ja in der ganzen, weder im Schulunterricht der Philosophie noch dann später in den Seminaren jemand, der also die Rolle von Kant einnimmt. Ich meine, Descartes gilt als längste.
Auch in Deutschland übrigens.
Nicht. Also, und es war immer so, dass die Franzosen ihre Rolle sahen, das dann wirklich unter die Leute zu bringen, das besser zu formulieren und so weiter und das flüssig zu machen. Das kann man ja sehr schön sehen bei der Existenzphilosophie 1930, haben wir die schon, mit Jaspers und anderen und so weiter, wie das durch den Durchlauferhitze der Resistance einer eigentlich konservativen Philosophie links herauskommt bei Sartre und bei anderen. Das sieht man, finde ich, schon also ganz gut. Und die Heidegger-Rezeption geht natürlich los im Recht Mitte der 30er Jahre mit der Phänomenologie, Übersetzung von François Wahl, Etude philosophique und so weiter. Das kenne ich alles. Das ist nicht der Punkt, sondern wie das dann instrumentalisiert wird und wie das so weit geht, dass also von deutschen Kollegen gehört, die also an der französischen Universität Karriere machen wollten, in den 70er, 80er Jahren und so weiter, wenn man nicht der erklärte Heideggerianer war, war nichts zu machen. Das sind solche Partikularitäten dort. Aber ich bitte, dass wir die Diskussion wieder zurückführen.
Vielleicht auch erweitert. Ich weiß,
ja, gerne. Also,
um den Karlauer loszuwerden für den Nicht-Frankophon Heidegger, da steckt natürlich auch der Krieg drin. Und der Krieg um Heidegger war dann auch einer. Sie hatten von der Internationalisierung geredet. Also das heißt, Sie tun jetzt eigentlich eine Sache, von der Sie wissen, dass die internationaler angelegt werden müsste. Oder haben Sie schon Kollegen in Norwegen?
Ach so, ja, ja. Jetzt zu den, also Stichwort intellektuelle Kollaboration. Ja, ja. Darum geht es ja eigentlich heute. Das geht natürlich los mit Knut Hamsun.
Ich meine jetzt den Menschen, die das erforschen.
Ach so, ja, das aber erst, sondern in der Regel wird Kollaboration erforscht, nicht intellektuelle Kollaboration. Weil das also vielen einfach zu heikel ist. Das sind Leute, die also als Schriftsteller und Publizisten auch nach dem Krieg eine große Rolle spielen und so weiter. Das ist sehr penibel, da nachzugucken. Wer die anderen Sachen mir klarer. Also im militärischen, ökonomischen, sonstigen Bereich und so weiter. Die Zeithistoriker, die kümmern sich da sehr stark um. Aber das hier ist relativ neu. Da muss man auch sehr viel ideengeschichtliche Wurzeln. Das ist im Deutschen auch nicht so leicht. Ich meine, man muss wirklich eine ziemlich aufgefächerte Sicht der konservativen Revolution und ihrer Köpfe als Vorläufer haben, um zu sehen, was kommt daraus. Wie ist es zum Beispiel bei uns möglich, dass in, wir haben ja auch Zeitschriften, europäische Literatur, 40, 41, 42 im Krieg und so weiter, dass man auf einmal Kritiken liest an Jünger, ja, man soll ihn drucken, aber er ist doch eigentlich nicht einer von uns. Er ist kein Nazi, sondern ein Faschist. Und damit meint man also italienische Tendenzen, Mussolini ähnlich oder welche, die mir dort intellektuell näher stehen. Im Vergleich dazu, das gibt es, die Varianten. Jetzt können Sie sich aber fragen, warum ist Jünger, ein Lieblingsautor von Mitterrand, nicht wahr, was die Rezeption später angeht, warum ist er viel größer als, sagen wir, Böll in der Nachkriegsrezeption in Frankreich? Warum spielt Heidegger diese große Rolle? Warum konnte sich bei den Juristen Karl Schmidt so durchsetzen, bis hin übrigens in die ganz romanische Welt? Und so weiter, in den 60er, 70er Jahren, da sehen Sie also, wie Fäden weiterlaufen, die man so nicht erwartet hätte.
Aber das ist, finde ich, ein interessantes.
Ich wollte gerade mal eine Anschlussfrage stellen. Wenn das jetzt also so neu und eventuell auch so gefährlich ist, glauben Sie denn nach dem Buch, dass Sie noch in Paris irgendjemand vorgestellt werden?
Also, da würde ich natürlich genauso frech antworten, das habe ich dann nicht mehr nötig. Ja. Ja, nein, aber ich meine, das kann, es wird in Frankreich, Sie haben ganz recht mit der skeptischen Vermutung, doch auch einige geben, die, ich will das anders anfangen. Eine der Sachen, von denen ich weiß, dass sie existieren, an die partout nicht anzukommen, sind die großen Rezeptionen der französischen Salons während des Krieges mit allen großen Namen, die sind damals schon von Privatleuten der kleinen Super-8-Kamera gefilmt worden. Ich weiß aus verschiedenen Quellen, die Filme gibt es und die Leute haben eine weiße Furcht bis dahin aus, dass irgendjemand was davon erfährt. Da sehen Sie also die berühmtesten Leute zusammen mit Friedrich Siebert, Jünger und so weiter am Tisch mit François Gut, allen den Leuten, die also in der Haute Société eine Rolle spielen und so weiter. Und das ist
Naja, jetzt gibt es Inglourious Basterds, dann nehmen wir das
jetzt. Ja, also das, ich frage mich, ob da nicht sozusagen, Sie haben eben zwei Metaphern gebracht, die meiner Ansicht nach nicht so ganz zusammengehen. Das eine ist diese Metapher von der Textur mit diesen Fäden. Mhm. Und das ist ja hinreichend deutlich geworden, dass Sie sozusagen genügend differenzierte Kenntnisse haben, um wirklich ganz verschiedene Geschichten miteinander zu verweben. Das andere ist der Blick auf diese Textur unter einem gesellschaftskritischen, vielleicht sogar politischen Blickwinkel. Und das scheint mir nicht ganz so zusammenzugehen. Ich habe manchmal das Gefühl, nicht nur jetzt bei Ihnen, das setzt sich auch noch aus anderen Beobachtungen zusammen, dass je tiefer man oder je genauer man sozusagen die Textur der intellektuellen Diskussionen und Strömungen nachzeichnet, umso stärker man dann tatsächlich den Blick dafür verliert, was herrschend ist. Herrschend ist dann sehr schwierig zu definieren. Man muss dann gucken, was wurde in den Zeitungen diskutiert, was waren die großen diskutierten Bücher. Das sind alles sehr vage Kategorien. Und man kommt natürlich, weil man ein komplexes Bild ja nicht einfach umkippen lassen will in wieder einen Holzschnitt quasi, kommt man eigentlich nicht mehr richtig dazu, sich selber zurechtzufinden. Mit anderen Worten, das Buch ist für einen selber eine große Bereicherung und für alle anderen nutzlos. Weil es sozusagen außer der Kenntnis nichts weiter zu bietet.
Ja, also das weiß ich nicht. Das soll doch schon auch zur Orientierung helfen. So
zurück, historische
Orientierung. Als nach, zurück, als auch nach vorne. Denn ich meine, die Sachen, der Schoß ist vorne.
Was sollte denn Ihrer Meinung nach das Buch beinhalten?
Ich kenne es nicht. Also, wenn ich jetzt Wünsche an das Buch formulieren sollte, dann würde ich dem Autor vorschlagen, er sitzt ja jetzt hier, ich kann das ja mal loswerden, dass er schon diesen Begriff der Kollaboration und diese zeitliche Spanne von 40 bis 44 ernst nimmt und sich sozusagen Fragen stellt, wo liegt eigentlich die Korrumpierbarkeit eines französischen Intellektuellen? Also wie kann das aussehen? Da gibt es sicher ganz verschiedene Fälle. Trieu de La Rochelle zum Beispiel hat einfach nur die Redaktion übernommen, der hat dasselbe geschrieben wie vorher und hinterher, der war jetzt nur einfach dran. Andere haben vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und dachten, sie können die anderen nur mundtot machen mit ihren eigenen Texten. Wieder andere haben vielleicht sich einfach nur rangehängt und waren gar nicht von besonderer Qualität. Wie dem auch sei, dann gab es sicher auch persönliche Beziehungen, dann gab es Günstlinge, wie es immer so ist, was ja normalerweise nicht weiter auffällt, weil das überall stattfindet. Aber mir erschien es summa summarum doch interessant, bei den politisch zugespitzten Verhältnissen da zu bleiben, also da, wo es sozusagen das Für und das Dagegen gab, und zu gucken, wie wurde das konnotiert. Also ein Beispiel kann ich bringen aus dem, was ich mir da noch zusammengelesen habe. Der Brasiliak hat, glaube ich, gesagt, bevor er exekutiert wurde, das sei die Rache von Dreyfus. Ja, also, oder.
Nee, das war Charles Morin.
Das war der Morin. Der wurde genau. Also jemand sagte sozusagen, da haben sozusagen die Juden zurückgeschlagen. Ja. Wir haben noch eine andere Frage aus dem Publikum.
Ja, ich will aber noch einen Satz dazu sagen. Das war natürlich wieder typisch, eben wenn Sie sagen, der Grad der Korrumpierbarkeit von den Kollaborateuren. Da waren viele überhaupt nicht korrupt, sind auch nicht korrumpiert worden, sondern man kann strukturell sagen, eine schon starke Minorität vor dem Krieg wird zur Dominante im Krieg, die andere wird zurückgenommen und dann dreht sich das wieder teilweise zurück. So, und das sind also Phänomene, denen muss man nachgehen und da muss man sehen, ob man da was ablesen kann an intellektuellen Verhalten. An und für sich. So wie Jean-Paul sagt, an den Missgeburten und Minusvarianten der Natur kann man sehr viel mehr lernen über die Normalität, als wenn man über die Normalität kann.
Werden Sie bei Ihrem intellektuellen Betrieb, also Sie hatten ja in Frankreich aufgezeigt und skizziert und es gibt ja diesen Bruch dazwischen, also 40 bis 42 bis zur vollkommenen Besetzung Frankreichs, bis zum Deutschen, bis dahin lässt man ja die Chine in dieser Scheinselbstständigkeit, immer in dieser Schwebe. Tendenziell, man kennt es ja aus der bildenden Kunst, entwickelt sich ja gerade in die Chine, ja, das wurde auch etwas angedeutet, dieser eigene Stil, der eben nicht so der Kulturpolitik des Nationalsozialismus entsteht, also gerade in der Marschallkunst oder in diesem Kunst. Kunst, die auch eine Welt des Kritismus aufnimmt. Einerseits ein wenig selbst, relativ offener, möglicherweise auch intellektuell. Auf der anderen Seite hat man ja das besetzte Frankreich, wo sich auch sehr früh die Polaro-Parteien herausentwickeln, die also dezidiert nationalsozialistische Utopien und Weltkonzepte aufnehmen, auch immer dahin streben, wenn diese Führerschaft, diese Hegemonie, von der sie sprachen, anzuerkennen, wenn ja Petain doch eher auf dieses ständisch-staatliche Konzept, diese Rückkehr zur Monarchie, dahin tendierte, und nur Pierre Laval, der treibende Keil war, der muss sich wieder faschisieren.
Ja, jetzt kommen wir natürlich wieder sehr in die Politik. Ich will das, Sie haben ganz recht, darauf hinzuweisen. Eine Unterscheidung ist noch einzuführen zwischen Kollaborateuren, sozusagen auf der Vichy-Pétain-Linie sind dort Kollaborationisten in Frankreich, das ist die Opposition in Paris, das sind die wirklich engagierten, junge Radikalleute wie Brasilia und so weiter. Der Vichy-Staat selber ist eigentlich kooperativer, traditioneller, klerikal-autoritärer Staat, der erst ab 344 faschistoid wird, unter der Verkrampfung und so weiter und so weiter. Und bei den Autoren muss man sehen, und bei den Publizisten, da gibt es welche, die abspringen und andere, die sagen, nein, wer A sagt, muss auch B sagen, wir gehen also bis zum Schluss mit. Und da ist natürlich sehr interessant, das ist zu verfolgen, Schritt für Schritt, dass sehr viele der französischen Romanautoren und Schriftsteller gleichzeitig Publizisten sind. Und man kann sehen, was sie in den Zeitungen schreiben. Und dann übrigens noch ein schönes Kontrollmedium, die haben fast alle Tage. Man kann also bei denselben Daten sehen, was haben sie öffentlich geschrieben. Und was privat in der Idee, das sind sowieso keine und so weiter, das ist für mich. Also das kann man dann einigermaßen Stück für Stück weiterverfolgen und das ist sehr schön auch zu sehen, wie so eine Verbindung von Überzeugung und ein bisschen Lebenslüge, wie sind die Mischungsverhältnisse bei den verschiedenen, natürlich auch Eitelkeit, veröffentlicht werden wollen und so weiter, die ganzen Phänomene, wie treten die zusammen und was dominiert ab welcher Phase und unter welchen, in welcher Konstellation. Deswegen sage ich, ist das so schön, wie in einem Brennglas innerhalb von nur 4 Jahren, 40 bis 44, das zu sehen, was sonst also über vielleicht 40 Jahre ging.
Wie umfangreich wird das Buch werden ungefähr?
Ich bin ein Feind dicker Bücher, 250.
Und bei welchem Buch werden Sie sich erholen, wenn dieses dann fertig ist?
Nein, also in der so Zukunftsszene äußere ich mich natürlich nicht. Ja, nein, nein, das ist. Aber es gibt genügend anderes. Ich meine, für mich ist das eine Ausnahme, weil ich das habe ich vergessen, bei meiner Beziehung zu Leipzig. Also jemand, der zwischen Musik und Literatur groß geworden ist, da ist natürlich Leipzig mit Merkur und der Pol, da schmeckt schon sowieso dort und man ist darauf fixiert und da ist das also eine Ausnahme, sich also so relativ extrem oder extravaganten Themen zu.
Also wir danken für das Gespräch, das wir jetzt im offiziellen Teil beenden, um den inoffiziellen dann zu eröffnen. Wir hoffen, dass Sie alle noch bleiben. Es gibt jetzt auch gleich Getränke, Eiswürfel habe ich heute Mittag gemacht. Ja, wir machen das wie üblich im Thomasius Club mit einem kleinen Applaus für unseren Gast Albrecht Betz. Was möchten Sie trinken? Rotwein, Weißwein, Bier? Weiß.